Sehr geehrte Herren, ich glaube, Damen haben wir gerade keine dabei, wenn ich das richtig überschaue. Kommen wir zum Beginn der Nachmittagssitzung. Eike Holz, Dreamteam OpenVSwitch und Proxmox. Eike wird sich selbst vorstellen. Bitte dann die Stimmen verstummen lassen, damit wir ihn gut hören können.
So, jetzt kann man mich hören, hoffe ich.
Ja,
klingt gut so. Kommen noch ein paar Nachzügler, danke. Also ich stelle mich kurz vor, mein Name ist Eike, bin im beruflichen Leben als Consultant für alles, was Linux und Virtualisierung hat, unterwegs. Ja, und erzähle euch jetzt ein bisschen was über Proxmox und OpenVSwitch. Letztes Jahr habe ich was über Terrarium erzählt, da war ich in so einem kleinen Raum. Und da habe ich gesagt, wenn ich so weitermache und die Räume jedes Mal voller werden, wenn ich irgendwas erzähle, stecken sie mich immer in den großen Raum, da bin ich jetzt. Bin überrascht, dass auch so viele Leute da sind, weil es doch ein bisschen ein hartes Thema ist. Also ich versuche das verständlich überzubringen und ich mache eine ziemlich lange Demonstrationssession nachher, da können wir dann ein bisschen interaktiv Fragen beantworten, sodass wir dann das alle hoffentlich einigermaßen verstehen, was am Ende passiert ist. Ja, so viel zu mir und zum Programm, was gleich losgeht. Vorweg nochmal so eine Frage, wer von euch weiß, was Proxmox ist? Das ist gut, brauche ich also nicht viel zu erklären. Wer von euch hat schon mal sich mit OpenVSwitch beschäftigt? Ja, das sind wenige Hände, das ist aber auch kein Problem, die kriegen wir alle abgeholt. Und zum Schluss nochmal so, wer weiß, was ein Tunnel ist oder ein GAE-Tunnel ist? Auch ganz gut, okay, dann halte ich die Theorie möglichst kurz und dann gucken wir uns in der Praxis einfach an, wie das aussieht. OpenVSwitch ist ja das Hauptthema sozusagen, worum es sich hierbei geht und so ungefähr ein Drittel der Hände hoch, möchte ich jetzt sagen. Was ist das letztlich? Also was ihr sicherlich alle kennt, ist ein physikalischer Switch. Da stecke ich halt irgendwie Kabel rein, alles ist super. Was ist jetzt ein virtueller Switch oder der OpenVSwitch im Besonderen? Das ist letztlich das Ganze in Software, weil wenn ich eine Virtualisierung betreibe, also sprich viele VMs auf einem Host betreibe, dann brauche ich ja irgendeine Möglichkeit, wie ich diese VMs auch wieder miteinander reden lassen kann. Und OpenVSwitch ist halt ein Software-Daemon, der letztlich halt so ein ganz normalen oder großen Switch eben mit all seinen Möglichkeiten in Software nachbilden kann. Das Ding ist halt, ich sage jetzt mal, in Proxmox integriert, also Proxmox hat da eine direkte Konfigurationsschnittstelle, ein Interface dafür und es ist eben nicht nur in Proxmox drin, es ist auch noch in OpenStack drin, es ist in Xen Server drin, also seit Xen Server 6 und also irgendwie alles, was Rang und Namen hat, also auch große Firmen beteiligen sich da an der Weiterentwicklung. Also wenn man da auf die Webseite guckt, da steht da so eine riesengroße Liste von Unterstützern. Das Ding ist auch nicht so ganz neu. Also es gibt schon seit 2009, wird also kontinuierlich weiterentwickelt. Und ja, kommen ständig neue Features dazu. Und wo ich halt gerade von Features geredet habe, also die Feature-Liste ist wirklich länglich. Also im Prinzip mehr oder weniger alles das, was so die großen Switche von Cisco und wie sie alle heißen, unterstützt OpenVSwitch auch, OpenFlow und alles Mögliche. Und man kann ein paar echt coole Dinge machen und was er auch unterstützt und worauf wir heute gleich nochmal ein bisschen Bezug nehmen und was ich dann auch live zeigen werde, ist, dass das Ding auch GAE-Tunnel kann. Und warum das so toll ist, das werden wir dann nachher sehen. Ja, GAE, ich habe es gerade schon gesagt, so wofür steht das eigentlich erstmal? Also in der IT sind ja die Abkürzungen immer schön, es ist diesmal einfach nur Generic Routing Encapsulation, das ist also erstmal eine banale Abkürzung. Das gibt es seit 1994, also man muss ja heutzutage sagen, das ist ja schon uralt. Da ist auch seitdem eigentlich nicht viel passiert an dem Ding, aber es funktioniert halt einfach. Es hat damals Cisco gebaut und stellt mir letztlich einen Tunnel zur Verfügung. Also ein Tunnel heißt, ich habe irgendwie einen Endpunkt, ich habe noch einen zweiten Endpunkt und ich kann mit denen irgendwie sprechen durch diesen Tunnel. Und was dazwischen ist, also ob da irgendwelche Häuser drüber stehen oder ob da ein anderes Netzwerk drumherum ist oder was auch immer drumherum ist, ist erstmal völlig egal, weil durch diesen Tunnel, da können sich die beiden Endpunkte auf jeden Fall unterhalten. Und das GAE, das kann halt, also viele vielleicht haben das vorhin euch schon mal mit SSH oder so gehört, so Port Forwardings, die ich dann, oder Tunnel, die ich eben SSH machen kann. Das Ganze ist das halt auf einer etwas größeren Basis. In das GAE kann ich irgendwie im Prinzip alles einpacken, was ich will, deswegen generic, und kann das eben über einen IP-Tunnel, also auch über andere, aber über IP kann ich das Ding eben auch einfach wegschicken. Und ich habe das dann hier nochmal einfach, Wikipedia hat das so schön beschrieben, also das nochmal in englischem Prinzip, was ich gerade versucht habe, in Deutsch mit ein paar Worten rüberzubringen. Also ich kann von einer Seite mit einer anderen Seite sprechen, ohne dass ich weiß, was da drumherum passiert. So, dann kommen wir nochmal, also bei Proxmox gingen ja schon alle Hände hoch. Ich mache nochmal ganz kurz, also ist eine Software, ich habe da KVM, ich kann virtuelle Maschinen erstellen, kann auch Container erstellen auf dem Ding. Und habe also einen Virtualisierungslayer da, kann viele VMs auf einem Host laufen lassen und kann dann damit coole Setups bauen. Der Default bei Proxmox und übrigens bei OWIRT auch, falls das irgendjemand kennt, ist halt, dass ich Bridges habe. Das heißt also, für jede VM, die halt einen Netzwerkadapter hat als virtuelle Maschine, wird halt eine Bridge gebaut zu halt einem physikalischen Netzwerkadapter und dann können die sich da gegeneinander unterhalten. Das Setup ist, also ich sag mal, ja, Setup in Anführungszeichen, also das ist halt das, was passiert, wenn man eine VM mit einem Netzwerkinterface erstellt in Proxmox. Wir sehen das auch nachher im Interface. Und das ist auch okay, also für viele Anwendungen reicht das auch prima aus. Man kann auch VLANs mit Bridges machen, das ist für viele schon eher mal ein Thema. Wie sieht das aus? VLAN, Bridges und VLAN, geht aber alles, kein Problem. Es sind aber letztlich eben nur Bridges, also außer dass da irgendwie Netzwerk-Traffic von A nach B geht, ist da irgendwie nicht viel zu machen. Und mit dem Open vSwitch habe ich da wesentlich mehr Funktionalitäten. Da kann ich auch sowas machen wie Quality of Service zum Beispiel oder eben diverse Benefits und Einschränkungen. Wie gesagt, eine davon mit dem GAE gucken wir uns heute an und was dann mit so einem Tunnel nachher auch noch schön machbar ist. Eine Frage vielleicht, die bei vielen aufkommt, habe ich jetzt schon mehrfach gehört, ist, wie ist das mit der Performance von so einem Open vSwitch gegenüber den Netzwerkbridges? Also der Open vSwitch ist schneller. Also bei ein paar VMs fällt das eh noch nicht auf, aber wenn ich halt wirklich viel Traffic habe, der irgendwie durch meinen Rechner durchgeht, dann ist eine Open vSwitch schneller als eine Bridge. Also performancemäßig habe ich da im Zweifel sogar einen Benefit von. So, was wollte ich jetzt heute euch zeigen und was bauen wir hier? Also aufbauen ist natürlich zu viel gesagt. Ich habe das hier alles auf meinem Laptop mit. Ich hoffe, dass ich das gleich schön zeigen kann. Ich hatte eben ein paar Probleme mit der Auflösung. Wir werden das sehen, wie gut das sichtbar ist, aber ich gebe mein Bestes. Also was will ich jetzt haben oder was zeige ich euch? Ich möchte gerne ein Proxmox-Cluster haben, also ein Cluster, eben drei Hypervisoren, die VMs laufen haben, gibt es gleich nochmal als Bild. Und den möchte ich halt ganz gerne über drei Standorte verteilen. Ich weiß nicht, wer das schon mal irgendwie mit Cluster-Software gearbeitet hat, aber ich will natürlich eigentlich immer eine ungerade Zahl wegen dem Quorum haben. Und ich möchte auch eigentlich gerne drei Standorte haben, damit ich halt sicher gehen kann, dass mein Quorum auch okay ist. Weil wenn ich mein Quorum halt im falschen, also wenn ich halt mehrere drei VMs hätte und nur zwei Stand oder drei Hosts hätte und nur zwei Standorte und im falschen, das war der falsche Standort fällt aus, dann habe ich halt wieder ein Problem mit meinem Quorum. Also anyway, ich will es auf drei Standorte verteilt haben, ich will drei Hosts bauen. Ich möchte die VMs, die ich jetzt auf diesen drei unterschiedlichen Standorten habe, die sollen sich aber unterhalten können, ohne dass sie irgendwie von dem umgebenden Netzwerk was mitbekommen. Also die Idee ist, ich miete mir halt irgendwie einen kleinen Root-Server bei, ich weiß es nicht, 1&1 und einen bei UVH und einen bei irgendwo, die halt möglichst in drei verschiedenen Rechenzentren irgendwo verteilt sind. Und dann kann ich mir also sicher gehen, was auch immer ich da an VMs eben drauf habe, die sollen sich untereinander unterhalten können, wie als ob die in einem lokalen Netzwerk wären, also als ob ich die direkt zusammengestöpselt hätte. Und so habe ich natürlich eine super Ausfallsicherheit, weil das also alle drei Rechenzentren gleichzeitig irgendwie hochgehen, dann habe ich wahrscheinlich andere Probleme, wenn das passiert. Und was ich natürlich auch will, in dem gleichen Zug ist natürlich, wenn ich jetzt die VMs da drauf laufen lasse, brauche ich auch irgendwie einen gesharten Storage, auf den diese jetzt zugreifen können, diese drei Knoten. Und ich kann natürlich jetzt sagen, gut, ich mache hier irgendwie Amazon S3 oder so, aber der kann auch ausfallen, haben wir alle gelernt, das ist ja noch gar nicht so lange her. Also habe ich gesagt, gut, dann kann ich auch selber machen, dann mache ich einfach meinen eigenen Storage mit Ceph und der funktioniert dann über die gleiche Infrastruktur, wie die VMs nachher auch funktionieren. Jetzt habe ich das Ganze nochmal als Bild. Das war jetzt erstmal sehr trocken und ich versuche jetzt an dem Bild das mal ein bisschen zu erklären. Lasst euch bitte nicht erschlagen. Ich versuche da jetzt Stück für Stück durchzugehen. Ich habe gelernt, ich habe den Vortrag schon mal so ähnlich gehalten, dass es halt nicht so einfach ist, aber wir gehen da jetzt Stück für Stück durch und wenn Fragen sind, dann fragt einfach rein, dann klären wir das an der Stelle einfach schon. diese drei, kann man sogar gut erkennen, diese drei grauen Kästchen, die ich hier habe, die großen PMN, sind halt meine Proxmox-Nodes 1 bis 3. Also das sind meine physikalischen Server, die ich halt habe, auf denen ich die VMs laufen lassen will. Die VMs habe ich hier die drei hellen, das ist also Deb 1 bis 3, also ich habe ein Debian installiert und da ich unkreativ bin bei Namen, habe ich die halt Deb 1 bis 3 genannt. Und diese VMs, die sollen sich jetzt halt unterhalten können, ohne dass sie von der Infrastruktur hier unten was mitbekommen. Ich habe hier so eine kleine Strichlinie eingezogen, alles das, was hier oben ist, was sich im oberen Teil befindet, die unterhalten sich, als ob sie im lokalen Netzwerk wären, also ja, wie wenn ich die einfach zusammenstecke mit einem Switch. Und hier unten, das ist halt die Ebene, die auf den Hypervisoren letztlich sichtbar ist. Also das sind die Rechner, die tatsächlich ihre IP im Internet haben. Also für mein Beispiel habe ich jetzt halt hier zwar auch ein lokales Netz gewählt, aber letztlich könnte das ja auch eine IP sein, die ich halt von meinem Provider gekriegt habe. Und dann ist es halt das große rote Netz, was ich hier habe. Das ist das Internet. Also das heißt, solange die Routing-Einstellungen auf meinem physikalischen Host stimmen, kann der halt ins Internet telefonieren. Und halt mit den anderen reden. Genau, so, das war so mein ADM, also mein Admin-Interface, was ich halt bei jedem von den dreien habe. Und dann habe ich eben noch ein Interconnect-Interface, was jetzt ja so auf der anderen Seite der Brücke ist, also im lokalen Netzwerk. Und das ist eben das Interface, über das sich diese drei Knoten dann unterhalten können im lokalen Netz. Und das brauche ich eben für mein CEF, was ich euch dann gleich zeigen werde, weil das CEF unterhält sich halt lieber in einem lokalen Netzwerk als hier unten über so ein großes. Macht auch die Installation wesentlich einfacher. Und damit das Ganze geht, also damit dieses Interface sozusagen sich mit dem und mit dem lokal unterhalten kann, brauche ich eben meinen Tunnel und den habe ich jetzt hier angedeutet. Das ist letztlich also der Weg ab hier über das GAE-Interface, das werdet ihr gleich lernen, was das ist, geht halt quasi über die Admin-IP sozusagen durch das physikalische Interface, weil das ist ja das einzige physikalische Interface, was ich an meinen Server letztlich dran habe, ins Internet und dann je nachdem, wo es halt hin soll, entweder auf den oder auf den Rechner. Habt ihr das so einigermaßen verstanden? Ich weiß, das ist total schwierig. Okay, also entweder seid ihr eingeschlafen, weil das Mittagessen so gut war oder es gibt ansonsten keine weiteren Widerworte, da mache ich jetzt nochmal weiter einfach. So, ich habe ja gesagt, auf das GAE-Interface komme ich jetzt nochmal. Das GAE-Interface habe ich eben an jedem von den V-Switches dran. Und jetzt muss ich eben die Tunnel bauen. Und ich habe ja schon gesagt, so ein Tunnel, der hat zwei N. Also ich kann jetzt nicht irgendwie die drei Rechner irgendwie in einen Tunnel reinschmeißen, das funktioniert nicht. Ich muss immer eine direkte Verbindung Point-to-Point haben. Das heißt also, ich habe hier wieder meine drei Nodes. Meinen Tunnel, ich muss jetzt drei Tunnel bauen, also einmal so den Tunnel, einmal so den Tunnel, einmal so den Tunnel, damit ich halt letztlich, damit immer noch jeder mit jedem sprechen kann, auch wenn halt ein beliebiger Knoten von denen ausfällt. Das ist jetzt erstmal nicht schwer zu verstehen, aber man merkt auch, also das Setup, was ich jetzt hier aufbaue, das ist jetzt nicht notwendigerweise sehr gut skalierbar. Also ich sag mal, wenn ich jetzt da noch wenn ich jetzt fünf Knoten mache, wir erinnern uns, Cluster immer möglichst ungerade, mit fünf Knoten und jeder zu jedem mit einem Tunnel, das wird schon unübersichtlicher und danach wird es also nicht mehr managebar im Prinzip. Also das heißt, das ist hier wirklich ein Setup für Leute, die halt entweder basteln wollen oder halt wirklich nur eine ganz kleine Geschichte brauchen, wo halt irgendein Diensthof verfügbar laufen muss oder was auch immer da ist. Da gibt es ja 100 schöne Anwendungsmöglichkeiten. Und es also so richtig gut skalieren tut es halt nicht. Aber wenn ich das brauche, dann suche ich mir wahrscheinlich eh andere Lösungen. So, die Leute von euch, die jetzt sich schon mal mit Netzwerk irgendwie ein bisschen intensiver befasst haben, die werden sofort irgendwie Switching Loop in ihrem Kopf auftauchen haben. Natürlich habe ich ein Problem. Ja, eine Frage gleich. So, die Frage war, das GAE ist eine geroutete Verbindung, da geht kein Spanning Tree drüber. Ja, das GAE selbst schon, weil das GAE greift ja quasi auf dieser IP an, die auf dem Admin-Interface sitzt und geht dann ins Netz. Aber ich habe ja hier oben dieses, die unterhalten sich ja nachher, als ob sie in einem lokalen Netzwerk wären. Das heißt, wenn ich also jetzt hier diese, also habe ich vielleicht vergessen zu erwähnen. Also ich habe hier einmal die VMBA0. Das ist sozusagen die Bridge oder die, also ist auch ein Open, ist eine Open vSwitch Bridge, also ein Open vSwitch, ein eigener sozusagen. Und der verbindet halt mein Admin-IP mit meinem Ethernet-Interface und ich habe einen zweiten und der verbindet mein GIE-Interface mit halt einem internen Interface. Und das ist so, also man muss sich das hier als Switch vorstellen, als richtigen Switch für jeden dieser drei. Und wenn ich jetzt drei Switches habe und ich stecke da jetzt in jeden der Switches diese Verbindung rein, dann habe ich mein Routing-Problem oder mein Switching-Loop. Und deswegen brauche ich dann Spanning Tree. Habe ich es verständlich gemacht? Genau, also man muss sich das so vorstellen, das hier, also jeder blaue Kasten ist im Prinzip ein Switch, wie ich einen physikalischen Switch auch auf dem Tisch hätte und ich baue quasi eine Verbindung eben von hier nach da und dann und wieder eben, das deutet das an, zurück, also ich habe genau drei Kabel und dann habe ich eben mein Problem und das Schöne ist ja, ich habe ja eine Software da, also das ist ja ein OpenV-Switch und der kann halt Spanning Tree Protokoll. Und dann kann eben auch Rapid Tree Spanning Protocol, ich sollte es richtig schreiben, ne? RTSP, nicht RSTP. Naja, denke ich vielleicht noch dran, bevor ich die Folien hochlade. Was macht das jetzt? Also, um jetzt nicht zu weit in die Netzwerktheorie abzudriften, das sorgt letztlich dafür, dass halt ein Paket nicht immer zwischen diesen drei Knoten hin und her wandert und nie ein Ziel findet, sondern da wird halt letztlich ein Baum aufgebaut, wie die Pakete ans Ziel kommen. Und was vielleicht einige von euch schon mal gehört haben, ist eben das Spanning Tree Protokoll. Das ist halt einigermaßen langsam. Also wenn man das hier mit unserem Setup macht, dann dauert das so, ich sag mal 20 Sekunden oder so locker, bis sich der wieder einfindet. Und das ist natürlich, wenn ich halt 20 Sekunden lang erstmal keine Kommunikation habe, da kann schon eine Menge passieren. Mit dem RSTP, da geht das hier so schnell, da geht also vielleicht mal ein Ping verloren oder so, aber im Normalfall merkt man davon kaum was. Also das ist wirklich echt flott. Also da bricht keine TCP-Verbindung zusammen oder so. Bei 20 Sekunden wird das schon mal eng. Wie komme ich da jetzt hin zu so einem Setup? Also Proxmox installieren, weiß nicht, ob das jemand, also ihr habt ja alle schon gesagt, ihr habt das irgendwie schon mal gesehen und gemacht. Die meisten haben es wahrscheinlich auch schon mal installiert. Also ich schmeiße irgendwie eine CD rein und installiere das oder in eine VM und installiere das durch. Und das ganz Wichtige ist dann, also man kann dann sofort sagen, apt-get install OpenVSwitch und ETH-Tool und installiert er das auch, gar kein Problem. Das Problem ist, er installiert es aus den Debian-Repos. Und die Debian-Repos haben eine andere Version von dem OpenVSwitch als die Proxmox-Repos. Und das führt dazu, dass man zwar alles super konfigurieren kann und dass auch alles super funktioniert, bis man die Kiste neu startet. Weil dann findet sich die Netzwerkkonfiguration nicht mehr ordentlich und man kriegt einfach keine Verbindung mehr hin. Also ganz wichtig, der erste Punkt, man muss ein PVE-Repo einrichten. Man kann jetzt, also wenn man es professionell betreiben will, die haben halt eine Version, die man bezahlen kann. Also es geht irgendwie bei Community los, das kostet irgendwie 4-5 Euro im Monat oder so pro Core, bis halt hin zu Profi, wo es dann also deutlich mehr kostet. Aber die haben eben auch für alle Leute, die mal probieren wollen und basteln wollen, das ganze Ding, Proxmox kann man sich ja auch runterladen und die haben auch ein Subscription, also ein Modell, wo man sich eine Subscription besorgen kann, die halt nichts kostet. Also PVE, No Subscription heißt letztlich das Repo. Man ist dann Beta-Tester. Okay, kann man vielleicht dann mit leben, dass wenn man halt für die das austestet, das halt auch für lau kriegt. Das klingt irgendwie so ein bisschen nach Werbeblock, dann schiebe ich das gleich mal noch ein. Also nachdem die Firma Proxmox erfahren hat, dass ich hier heute diesen Vortrag halten soll oder werde, haben die mir so ein Paket geschickt mit irgendwie einer Handvoll T-Shirts und Aufklebern und Stiften. Also wer Lust hat, kommt am Ende noch runter und kann sich da noch was aussuchen. Ich möchte davon nichts mehr mit nach Hause nehmen, also sorgt dafür, dass das weg ist. So, also wenn ich das eingerichtet habe, dann danach mache ich dann meinen apt-get-install und dann kriege ich auch die richtige Version vom OpenVSwitch und dann kann es losgehen. Eine Frage hier vorne. Ich du möchtest. Die Frage war, welches soll man nehmen? Ja, wir wollen unbedingt das Open Research aus dem PVE-Repo haben, nicht das von Debian. Gut, nach der Installation geht es dann im Prinzip los. Ich zeige euch jetzt halt ETC Network Interfaces und was ich dazu noch machen muss und wie sich das Ganze nachher anfühlt. Dann habe ich ja gesagt, dass ich betreibe auch ein Ceph auf dieser Verbindung. Das Setup gehe ich jetzt nicht durch, das dauert ein bisschen länger, aber hier ist ein Link, da steht drin, wie man das macht, da haben die Proxmox-Jungs auch ganze Arbeit geleistet, da kann man im Prinzip Step-by-Step durchgehen und wenn die Netzwerkverbindung so funktioniert, wie wir das eingerichtet haben, dann ist das überhaupt gar kein Problem. Ihr müsst die Links auch alle nicht mitschreiben, also ich habe am Ende, gibt es nochmal eine URL, wo ihr dann das PDF runterladen könnt, ich hoffe mal, die Jungs hier vom Chemnitzer Linux-Tag packen das auch irgendwann noch ins Netz, aber ja, also ihr kommt auf, ich habe einen Link, wo ihr es auf jeden Fall kriegen könnt. Und dann legen wir einfach mal los. Und dann zeige ich euch, wie das dann live aussieht. Und hoffe, dass mir meine Bildschirmauflösung jetzt keinen Strich durch die Rechnung macht. So. Muss ich einmal meinen Account wechseln. So, das ist alles einigermaßen groß. Und das ist nämlich genau mein Problem. So, ich hoffe mal, dass ich jetzt nur die Folgen hier starten kann. So, was habe ich jetzt gemacht? Also ich habe, da ich jetzt hier gerade kein Rechenzentrum habe, habe ich halt die drei Proxmox-Nodes hier bei mir auf meinem Laptop installiert. Fahre die jetzt gerade hoch und dann hoffe ich jetzt gleich, dass ich von meinem anderen Nutzer einfach darauf zugreifen kann und dann wir den Rest sozusagen da machen können. Kann ich ja nicht Benutzer wechseln? Nee. Na gut, dann schauen wir mal. Wenn jemand einen guten Trick hat, wie ich die Auflösung runterdrehen kann, dann bin ich dafür dankbar. Was? Bitte? Mal gucken. Sieht nicht so aus. Also weil ich müsste halt, also weil mein Display hier hochauflösend ist. Hat er irgendwie erkannt, er muss jetzt irgendwie große Icons machen und okay. So? Okay. Ich bin ja für. Ich lerne ja immer noch mit dazu. Rechtsklick drauf. Ja. Aber wenn ich jetzt die Auflösung hochdrehe, dann weiß ich nicht, ob der Beamer das mitmacht. Probier mal eine. Bastelstunde mit Eike Holz, so hatte ich mir das eigentlich nicht vorgestellt. Ja, aber wenn ich natürlich jetzt nur. Ah ja. Wir werden gucken, wir kommen schon irgendwie klar. Erkläre ich ein bisschen mehr, seht ihr nicht ganz so viel. Ach halt. falsch. So, für alle Leute, die hier schon mal irgendwie Proxmox gesehen haben, ist das jetzt nichts Neues. Also was sehe ich hier vor mir? Das ist sozusagen das ganz normale Proxmox-Interface, was ich halt hier habe. Ich habe jetzt mein Datacenter, habe hier meine drei Proxmox-Knoten drin, wie man sie so schön sehen kann, und hier meine beiden VMs. Die VMs fahre ich jetzt einmal mal hoch. Ich habe jetzt hier nur zwei, keine drei. Seht mir das bitte nach. Ich habe noch eine Menge gebastelt in den letzten Tagen, deswegen ist das nicht so. So, dann machen wir jetzt hier mal noch. Den brauche ich jetzt mal nicht mehr hier. Ja, mache ich gleich. Ich will hier mal. Könnt ihr das? Ah, gut, da es groß genug ist, kann man wahrscheinlich ganz gut sehen. Das ist schlecht. warte mal, dann vielleicht liegt das daran, dass er jetzt hier meine, ich jetzt irgendwie unterschiedliche Auflösungen habe. Machen wir das mal wieder so. Lassen wir immer seinen Willen. Da geht's, ja. Okay. Dann versucht mal darüber zu gucken. Dafür bin ich nicht verantwortlich. So, ich bin schlecht vorbereitet. Habe ich jetzt hier noch einen OK-Button? Ja. Naja, dann müssen wir jetzt damit leben. Gut. Ich habe ja gesagt, ich will euch einfach mal die ETC Network Interfaces zeigen, die man da so hat. Die gucken wir uns jetzt an. Dazu logge ich mich jetzt mal in einen von den Knoten ein. Also die ETC Network Interfaces sieht natürlich auf all den Proxmox-Knoten quasi gleich aus, bis auf die IPs, die da konfiguriert sind. Und ja, die schauen wir uns jetzt einfach an. ETC Network Interfaces, Standard-Konfigurationsdatei von Debian, kennt ihr ja auch alle schon. So, die sieht jetzt erstmal gar nicht so super schlimm aus. Also klar, ich habe mein Loopback. So, und jetzt kommen die spannenden Geschichten, die halt ein Unterschied sind zu einem normalen Setup, wenn ich jetzt halt nur eine Bridge hätte. Ich muss also erstmal für jedes VMBR0 ist sozusagen, oder jedes BR irgendwas ist halt ein virtueller Switch in meiner Nomenklatur jetzt hier. Also VMBR0 ist halt der erste virtuelle Switch und VMBR1 ist der zweite virtuelle Switch. Erstmal muss ich jetzt dem OVS-Daemon sagen, ja, also die sind auch irgendwie unter deiner Kontrolle. Guck, dass das also deine sind. Das mache ich mit der Zeile allow OVS. Und dann definiere ich einfach irgendwie ganz normal erstmal ein Interface an dem Ding. So wie ich das halt mit einer normalen Bridge oder einem normalen Interface unter Debian auch machen würde. Init Manual, alles okay. Sage, das ist jetzt halt eine OVS-Bridge. Und sage eben, du hast zwei Ports. Du hast ein ETH0 und du hast ein Admin0. Man bemerke, ich habe jetzt hier noch keine IP konfiguriert. Dazu kommen wir später. So, dann habe ich ja gesagt, das ist dieser Switch, den ich hier oben habe, für die Kommunikation letztlich von meinem Host irgendwie ins Internet oder wo auch immer hin. Und dann haben wir jetzt hier diesen Part. Das ist dann der Teil, der unser virtueller Switch ist, der sozusagen die Einheit darstellt, wie mein lokales Netzwerk nachher für mich dargestellt wird. Also wieder ein neuer Switch, so ist wieder eine Bridge. So, da habe ich einen Port Interconnect, den gucken wir uns gleich an. Und jetzt passiert hier ganz viel Magie. Ich habe noch ein Post-Up-Script, was läuft. Denn, also man kann durchaus, soweit ich weiß, die meisten Befehle, die ich in dem Script jetzt gleich zeige, auch hier reinschreiben in die Konfigurationsdatei. Allerdings habe ich damit nicht notwendigerweise Erfolg gehabt. Also es hat manchmal funktioniert und manchmal nicht so richtig. Das scheint ein Timing-Problem beim Hochbringen der OVS-Bridge zu sein. Deswegen tut euch einen Gefallen, lagert dann die Befehle, sind nicht viele, zur Konfiguration von dem OpenV-Switch einfach aus und sagt, okay, lieber OVS, wenn du das Interface hochgefahren hast, dann wende bitte dieses Skript an. Das kann auch schon mal durchaus den einen oder anderen Abend kosten. Da werde ich vielleicht noch auf das ein oder andere Detail eingehen, wo vielleicht einige von euch sagen, ja klar, hätte ich vorher dran gedacht, ich nicht. Ich habe dafür Zeit gebraucht, das rauszufinden. Also seht es mir nach, wenn ich da hier und da ein bisschen drauf eingehe. So, jetzt habe ich gesagt, ich habe meine beiden Virtual Switches definiert und ich komme jetzt noch zu den Ports. den eigentlichen Verbindungen auf diesen virtuellen Switches. Da habe ich natürlich meine ETH0. Meine ETH0 ist halt meine physikalische Verbindung, die ich halt ins Internet habe oder in welches Netz auch immer. Und das ist halt ein ganz normaler Port und das setze ich halt auf meine Firmware 0 drauf. Also jetzt erstmal irgendwie nichts weiter wahnsinnig Wichtiges. Ich packe jetzt hier nicht die IP mit drauf. Die IP tue ich in einen eigenen Port. Das könnte man theoretisch auch zusammentun, aber also gute OVS-Praktiken, so wie ich sie gesehen habe, die trennen das halt immer, dass ich halt immer einen Port nur für eine bestimmte eigene Geschichte habe. Ich sage dann also, mein IP packe ich auf einen OVS-Int-Port, also der ist halt erstmal nur für mich als interner Port interessant. Der hat keine Verbindung nach außen im Sinne von, da steckt ein Kabel drin, kommt auf die gleiche Bridge. Und hier habe ich halt dann meine Netzwerkadresse und meine Netzmaske und mein Gateway, so wie ich das halt üblicherweise habe. Genau, damit habe ich quasi jetzt den unteren Teil von meiner Grafik vorhin abgedeckt. Also ich habe jetzt irgendwie mein physikalisches Interface, ich habe halt meine IP konfiguriert. Und danach habe ich hier noch meinen Port Interconnect, hatte ich auch gesagt, den ich noch habe. Das ist halt wieder das Gleiche, also ich habe halt einen internen Port, ich habe halt das auf der Form DR1, ich gebe dem eine Netzwerkadresse und ich habe eine Netzmaske, sodass er mit anderen sprechen kann. Und jetzt habe ich hier noch was drin. Ich setze eine maximale MTU. Habe ich jetzt hier auch deshalb vor allen Dingen drin, weil das noch aus meinen Probierereien kommt. Und das hat mich letztlich auch eine Menge Zeit gekostet, das rauszufinden. Dass man grundsätzlich mit MTU was zu tun hat. So ein MTU ist das irgendjemandem kein Begriff. Sehr schön. Also, ihr wisst, wovon ich rede. Und ich habe natürlich meinen Tunnel, meinen GRE. Und der braucht natürlich ein paar Bytes. Also, ich glaube, so ungefähr 40. Und wenn ich natürlich die MTU auf meiner Standard-MTU-Size von 1500 lasse, die ich jetzt hier in meinem Setup habe, dann ist das irgendwie blöd. Also gebe ich dem Interconnect halt lieber eine MTU von 1450 oder ich könnte auch 1450 nehmen. Also damit klappt es auf jeden Fall mit dem, was ich jetzt hier habe. Und dann funktionieren auch Verbindungen darüber. Wenn man das nicht macht, dann funktioniert zwar vielleicht noch ein Ping oder halt jedes Paket, was kleiner ist als 1450 Bytes, aber danach geht es halt dann nicht mehr. Und was total fies ist, man kann das ja super eintragen und das ist auch alles total okay und das funktioniert auch super, solange ich irgendeine neue Sache einrichte auf dem Switch im laufenden Betrieb, weil nämlich OpenVSwitch eine eigene Logik mitbringt zum Setzen der MTU-Size und die setzt das einfach immer wieder auf den Default, wenn ich irgendwas an dem Switch mache. Und wenn man weiß, wonach man suchen muss im Internet, dann findet man das auch problemlos. Aber bis man das gefunden hat, also es hat mich 3 Tage gekostet. Also zumindest abends. So, jetzt wollte ich euch noch erzählen, was ich an Skript habe. Also das ist ja die große Magie, die noch passiert. Ja, ich nehme das hier mal ein bisschen auseinander, damit man das irgendwie ein bisschen schöner sehen kann. So, was mache ich jetzt eigentlich? Also auch hier seht ihr, da ist nicht ganz so viel Magie dabei. Also ich kann es auch nur euch empfehlen, beschäftigt euch ein bisschen mit dem OpenVSwitch, das ist eigentlich total einfach. Erstmal sage ich ihm, ich mache hier mein Rapid Spanning Tree Protokoll an. Hatte ich ja vorhin auch hingewiesen, damit wir halt keinen Switching Loop kriegen. So, dann habe ich halt jetzt die spannende Magie, meine GAE-Ports. Und zwar brauche ich natürlich von meinem ersten Knoten 2 Tunnel, haben wir ja gesagt. Also einmal den Tunnel von der 11 zur 12 und einmal den Tunnel von der 11 zur 13. Und ja, dem sage ich eigentlich nur, dass der eben diesen internen Port nehmen soll und dass es halt ein GAE-Typ ist und die Remote-IP ist halt mein anderer Rechner, den ich halt irgendwo stehen habe. Wie gesagt, denkt immer dran, das kann jetzt auch eine IP sein, die halt in einem anderen Subnetz ist, solange mein Routing stimmt. Ich kann es eben auch im Internet haben. Das mache ich 2-mal und dann habe ich am Ende hier noch den magischen Befehl. Mit diesem Ding kann ich halt sagen, also setze bitte auf meinem internen Interconnect-Interface oder was auch immer ich an Interfaces dann nachher habe, eine MTU-Request-Size von 14.450 und dann bleibt die auch so. Das ist halt total wichtig zu wissen, weil damit habe ich nachher gewonnen und kann halt letztlich meine MTU halt wird halt immer wieder auf den Wert gesetzt, beziehungsweise eben nicht wieder auf 1500 gesetzt. So, wie sieht das Ganze dann jetzt aus, wenn ich das halt live betrachte? Ich habe Änderungen gemacht. Aber wir wollten ja auch eigentlich dahin. So, das mache ich jetzt mal wieder in groß. Hier mache ich mal das Log klein, das wollen wir jetzt nicht sehen. Dann gucke ich mir das Ganze jetzt mal an. Also wenn ich hier mein Netzwerk-Setup, was jetzt... Also ich habe natürlich meine gesamte Netzwerkkonfiguration, so wie man das von Proxmox kennt, auch nachher hier mal wieder sichtbar. Der schreibt das auch alles richtig rein. Also wie ich gesagt hatte, Proxmox und OpenVSwitch, das sind keine, die kennen sich gegeneinander, das ist kein Problem. Und da stehen halt meine ganzen Dinge, IPs und so weiter drin, die ich hier habe. Ich kann auch durchaus hier noch Dinge ändern. Also üblicherweise zerstört er die Konfigurationsdatei dabei nicht. Aber ich glaube, die meisten von euch machen es eher lieber von Hand auf der Kommandozeile, so wie ich das auch mache. Dann ist man sich sicher, dass nichts schief gehen kann. So. Dann habe ich ja gesagt, ich habe ein Ceph-Setup gemacht. Und ich weiß nicht, wer von euch hat schon mal Ceph eingesetzt im Zusammenhang mit Proxmox? Echt nur so wenig? Leute, macht das, das ist total einfach und das ist total cool. Also ich habe halt das Ceph-Anleitung, wie gesagt, konfiguriert. Die unterhalten sich halt über meinen Interconnect-Port. Das ist eben das Wichtige dabei, weil die sich halt gerne im lokalen Netzwerk haben wollen, damit die sich gegeneinander sehen. Und dann gehe ich jetzt hier auf den Ceph-Monitor auch nicht weiter ein. Das könnt ihr euch dann selber mal angucken. Das wird jetzt zu weit führen. Wichtig ist, ich habe halt meinen Storage letztlich. Der kommt jetzt aus dem Ceph. Das heißt, meine beiden VMs, die ich hier habe, die liegen auf meinem Ceph-Storage. Was man sehen kann, wenn man hier was sehen würde. Nope, hier vorne ist er wieder zusammen. Genau, danke. Ich wunderte mich schon. Hier sehen wir, also die Disk kommt aus dem Ceph. Und das Schöne ist, da Ceph eben selber in sich eben auch Hochverfügbarkeit macht und so ein Zeug. Wenn ich jetzt einen von den Knoten runterfallen lasse, ist das kein Problem. Mein Storage ist immer noch verfügbar. So, wie sieht das Ganze jetzt aus? Ich will dir auch zeigen, dass es tatsächlich funktioniert. Wenn ich jetzt an meine Konsole rankäme, schaffe ich das hier? Ah, Moment, rechte Maustaste ist, glaube ich, mein Freund. Da habe ich sie. So. So, also ich habe jetzt hier mein Login. Man kann es noch erkennen, ja, so einigermaßen. So. Ich habe jetzt meine VM, jetzt kann man es bestimmt nicht mehr sehen, doch, hier sieht man es noch. Das ist echt mit der Auflösung nicht so, da kann ich den auch groß machen? Kann ich nicht groß machen. So, also ich will es nur kurz zeigen, also der hat die IP 10.0.0.101 und hier hat man es jetzt gerade nicht gesehen, also das Ganze sitzt jetzt auch nochmal auf einem WLAN, also das heißt, die beiden sind nochmal in einem eigenen WLAN, aber das ist jetzt eigentlich nur rein informativ. Letztlich ist das völlig egal. So, und jetzt kann man zwar nicht sehen, aber ich pinge. Ja, ihr seht es gleich, weil ihr seht, dass jetzt was pingt. Richtig? So, ah, da kann man es sehen. Genau, so, also ich pinge jetzt von der einen VM die andere an. Ich hoffe, ihr glaubt mir das oder konntet es kurz sehen. Und wenn ich jetzt also diese VM rüberschiebe, was ich jetzt einmal mache, ich ziehe die jetzt mal auf den Knoten Nummer 3 zum Beispiel. Das funktioniert jetzt online. Sieht man also, dass die VM weiterlaufen sollte. Genau, also das war jetzt gerade kurz das Umschalten und man sieht also hier, der Ping geht weiter lustig durch. Und hier sieht man jetzt ganz klein in der Ecke, meine VM ist gewandert von dem einen Knoten auf den anderen. So, und jetzt zeigen wir euch ja nochmal, was passiert, wenn man hier irgendwie so einen Knoten zwischendurch wegschießt. Konnte man ganz kurz sehen, also ich habe mal hier einmal ganz kurz ein bisschen länger gehabt, das war so die Switch-Overtime, sicherlich von der VM. Und vielleicht sehen wir jetzt auch gleich mal irgendwo, dass mal dann einer aussetzt, wenn ich jetzt hier in einen Host rausreiße, weil dann ihm ja sowohl sein Storage muss ich erstmal wiederfinden, als auch das RSTP muss halt einmal den OpenVSwitch wieder neu einrenken. Und das sehen wir vielleicht hoffentlich jetzt gleich auch im Ping kurz, also einmal shutdown auf den Knoten, der jetzt gerade keine VM hat. Und dann müssen wir jetzt nur einen kleinen Moment warten und dann habe ich, glaube ich, genau meinen Knoten ausgemacht, auf dem ich eingeloggt bin. Nee, habe ich nicht. Glück gehabt. So, hier war einmal ein kleiner Zucker drin. Das wird der Moment gewesen sein, wo der Ceph gesagt hat, so, da geht jetzt gerade was nicht und er sich wieder neu finden musste. Aber man sieht, also die Verbindung bleibt im Prinzip die ganze Zeit erhalten. Hätte ich jetzt eine TCP-Verbindung gemacht, dann wäre das also auch also die wäre nicht zusammengebrochen. Das heißt, ich hätte zwischen den beiden VMs immer noch eine TCP-Verbindung laufen, wäre alles super gut. So, wer sich dann überhaupt schon mal mit Cluster-Features von Ceph beschäftigt hat, habe ich jetzt hier nicht eingestellt. Aber ich kann natürlich einer vor allem auch ein HA-Flag geben. Das heißt, hätte meine VM 101 jetzt gerade auf dem Knoten gelegen, der jetzt aus ist, dann hätte er die halt automatisch irgendwo anders neu gestartet, nach einem einstellbaren Timeout und so weiter. Aber auch das ist ein Feld, das führe ich jetzt nicht weiter aus, weil eigentlich wollte ich ja nur über Proxmox und Open vSwitch reden. Und das habe ich jetzt auch jede Menge gemacht und bin jetzt, naja, ich habe viel zu schnell gesprochen wieder. Also ich bin jetzt irgendwie so ein bisschen 2 Minuten vor der Zeit fertig. Habe aber natürlich jetzt noch jede Menge Zeit für Fragen und wir können auch noch Dinge ausprobieren oder uns Dinge angucken, die ihr jetzt sehen wollt. Ihr habt mich jetzt noch locker 15 Minuten, 10 Minuten zur Verfügung.
Ja, Eike, dann danke erstmal für die eingeleitenden Erläuterungen und für die schöne Vorführung, auch wenn es mit der Auflösung ein bisschen gehandicapt war, aber ich glaube, man konnte es trotzdem noch ganz gut erkennen, so gut wie es halt mit so einer kleinen Bildschirmauflösung
rechnet. Ich verspreche, wenn ich hier nochmal halte, bereite ich mich besser vor.
So einer kleinen Bildschirmauflösung rechnet heutzutage im Kommen rein. Ja. Ne?
Zumindest war es so groß, dass ihr es erkennen konntet, auch da ganz hinten.
So, Fragen. Ich müsste entweder ein Mikrofon hintergeben oder wir müssten sie vorne nochmal wiederholen, damit auch im Audiostream dann die jeweilige Frage zu hören ist. Wenn jetzt jemand noch Fragen hat hier von euch, Zeit wäre ja noch genug. Okay, da hinten.
Ich habe eine Frage zu den WLANs. An welcher Stelle würde ich denn das WLAN jetzt ansetzen? Mache ich das im Gast oder mache ich das bereits auf der Bridge des jeweiligen Proxmox-Nodes?
Gute Frage. Das machst du auf der Bridge des Proxmox-Nodes. Also du hast hier einfach ein Feld, wenn du eine VM editierst, baust, wie auch immer, und da kannst du einen WLAN-Tag eintragen. Also wenn ich jetzt hier meinen anderen WLAN-Tag einfach wähle, die Nummer 6, dann sehen wir, wenn ich das richtige Fenster gleich habe, auch, dass dann die... Also ihr seht hier, die Pings gehen nicht mehr durch. Ich habe jetzt gerade die VM in ein anderes WLAN getaggt und keine Kommunikation mehr möglich. Also das setzt letztlich auf der Bridge direkt auf dem Proxmox-Knoten dann an.
Aber das heißt, ich kann für jedes WLAN wieder einen eigenen Port dann definieren, damit ich auch dann verschiedenen VMs verschiedene WLANs zuweisen kann?
Ja, du musst nichts definieren. Also das reicht, wenn du hier einfach einen WLAN-Tag einträgst. Das macht er dann automatisch intern im Open vSwitch. Also der trennt die Netze, wenn du hier der VM sagst, diese VM möchte bitte auf dem Net, auf diesem Interface, also ich kann ja mehrere Interfaces in eine VM tun, dieses Interface kriegt das WLAN 6, dann ist das auf der Ebene gemacht und da muss ich mich in der VM um gar nichts kümmern. Für die VM ist das transparent und der Open vSwitch trennt dann halt, je nachdem, was du halt haben willst.
Okay, super, danke.
Wir ändern das wieder zurück und dann sehen wir auch gleich, dass die Pings wieder weitergehen. Halt, richtige Fenster wählen. Und da hatten wir das mit dem Unreachable und jetzt sehen wir unten, kommen die Pings wieder zurück, weil ich das WLAN wieder geswitcht habe.
Warum Ceph und nicht DRPD?
Warum, also die Frage ist, warum Ceph und nicht DRPD? Also ich finde Ceph ziemlich cool, muss ich sagen, und das Setup ist halt für Proxmox echt extrem einfach. Also ich habe das Ceph-Setup, nachdem ich hier das Netzwerk-Setup gemacht habe, halt in 10 Minuten fertig gehabt. Und mit DRBD hätte ich mich erstmal beschäftigen müssen. Es gibt wahrscheinlich noch 1000 andere gute Gründe, Ceph zu nehmen und kein DRBD, aber für mich war es Bequemlichkeit.
Dann haue ich in die gleiche Kerbe und frage, warum GRE und nicht OpenVPN?
Ja, weil ich den GAE direkt im Open vSwitch drin habe. Also in Open VPN und Open vSwitch, da müsste ich erstmal was basteln. Das mit dem GAE ist direkt in dem Open vSwitch integriert. Und ich kann halt also jedes andere Protokoll einpacken. Also ich kann jetzt hier DHCP machen über die Kisten. Also ich muss nicht irgendwas mit IP machen. Ich kann halt im Prinzip alles, was ich über einen normalen Switch transportieren kann, jetzt auch über diesen virtuellen Switch transportieren. Hier vorne.
Okay, ich komme vor.
Ich kann es auch wiederholen, dann ist vielleicht... Die Frage ist, würde ich den GAE-Tunnel noch übers Internet machen? Ja, würde ich. Also GAE selbst bietet halt keine Verschlüsselung. Okay, das sollte man wissen, wenn man das macht. Aber genau dafür ist es... Ich kann mir tatsächlich meine 3 Knoten, die ich halt jetzt hier lokal auf meinem Rechner habe, in 3 verschiedenen Rechenzentren bei irgendeinem Provider irgendwo machen und die können sich trotzdem so unterhalten. Also genau dafür ist das Setup gedacht. Da war noch eine Frage.
Ja,
Genau, also der Hinweis ist, GAI ist eben nicht verschlüsselt. Man soll halt im Normalfall verschlüsselte Protokolle fahren, völlig korrekt. Also wenn ich jetzt hier mein Storage, mein Ceph über dieses Setup mache, dann ist das halt nicht verschlüsselt. Ich sehe halt dann tatsächlich, die Storage-Pakete könnte ich Plaintext mitlauschen. Okay, also mein Rechenzentrums-Provider, der das halt bei sich macht, könnte das machen. Ich habe ja extra gesagt, das ist hier kein Enterprise-Setup, was man notwendigerweise wählt, sondern halt was zum Spielen, womit man was probieren kann. Und ich würde also auch die Gefahr, dass da was passiert, jetzt für mich persönlich jetzt nicht so groß einsehen. Und man muss auch dazu sagen, also performant ist das Ganze jetzt auch nicht im Detail. Also wer ein Ceph schon mal aufgebaut hat, der hat also nicht nur 3 USDs, so wie ich das jetzt hier mit den lokalen Platten gemacht habe, sondern mehr. Und der hat dann auch irgendwie ein 10-Gigabit-Netzwerk und nicht irgendwie die 100 Mbit oder das 1 Gigabit, was ich halt von 1 und 1 kriege, wenn ich mir da halt einen Root-Server irgendwie miete. Moment, hinter und dann da.
Wenn ich mir hier ein System bei 3 Providern gebaut habe,
ja,
und auf so einer VM dann einen Dienst laufen lassen möchte, der aus dem Internet erreichbar ist, wie, ja, mache ich das?
Kein Problem. Also ich muss dann halt, also muss ich dann ja sowieso machen, wenn ich ein virtuelles Setup habe, wo ich halt die VM erreichbar haben möchte aus dem Internet, muss ich mir irgendeine Art Routing bauen. Da kann ich halt verschiedene Möglichkeiten machen mit Proxmox, aber ich muss ja irgendeine IP haben, die halt von außen erreichbar ist. Ich kann es ganz simpel mit einem Nutting machen, was halt das Proxmox mitbietet. Oder ich habe vielleicht eine zweite IP von meinem Provider, da muss ich halt nur das Routing entsprechend auf den VMs anpassen, dass das halt funktioniert. Nein, den Single Point of Failure habe ich nicht, weil das, also wenn ich das über das Nutting vom Proxmox mache, dann wird das mittransportiert, wenn ich VM switcht. Wenn ich halt mein Routing korrekt mache in der VM mit der IP, die ich vom Provider habe, dann switcht das auch mit und ist auch wieder kein Problem. Also das geht. Habe ich schon gemacht. Okay, guter Punkt. Ja, also wenn ich natürlich über, wenn ich, ja, du hast recht, wenn ich es über das Nutting mache, dann habe ich ein Problem, wenn mir der Server bei DM ausfällt. Also ich sollte mir noch eine IP besorgen, die halt nicht an den Provider gebunden ist. Ja, das ist korrekt. Aber dann geht's. Da haben wir noch eine Frage?
Okay. Wie ist das mit dem Admin-Port? Weil wenn ich den jetzt beim Provider hoste, ist ja sozusagen der Proxmox ungeschützt. Also die haben ja selber keinen Denial of Service oder keinen Angriffsschutz gegenüber dem Admin-Interface.
Die Frage ist, wie ist das mit der IP vom Provider? Da habe ich ja erstmal keinen weiteren Schutz. Ja, das ist korrekt. Also mein Proxmox-Interface wäre jetzt so aus dem Internet erreichbar. Ich tue tunlichst gut daran, wie auf jedem anderen Rechner, den ich auch im Internet habe, IP-Tables einzurichten. Da war aber noch eine Frage vorhin, oder? Habe ich das irgendwie gleich?
Mich hätte aber noch interessiert, wie man bei OpenVSwitch Quality of Service implementiert. Also zurzeit geht ja der gesamte Netzwerktraffic über das physische EDH 0 von jedem Server. Und normalerweise wird ja eigentlich empfohlen, dass man für Ceph und für den VM-Traffic oder auch für die Cluster-Ring-Kommunikation eventuell auch eigene physische Interfaces nehmen soll. Und wenn man das jetzt begrenzen will, dass nicht meinetwegen zu wenig Netzwerkbandbreite für Ceph zur Verfügung steht, müsste man ja irgendwie den Traffic begrenzen.
Also ja, ich gebe dir den Hinweis.
Also es könnte ja eine VM die gesamte Bandbreite zum Beispiel lahmlegen.
Ja, also völlig korrekt. Also ja, man tut gut daran, da ein Quality of Service zu machen. Ich habe das jetzt nicht mit aufgenommen, weil ich wollte es nicht noch komplexer machen, als es eh schon ist. OpenVSwitch bietet mannigfaltige Möglichkeiten, jeden einzelnen Port, den ich da konfiguriert habe, mit entsprechenden Quality of Service Regeln zu unterlegen. Da gibt es Bücher zu.
Gut, wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, Eike, dann Dankeschön nochmal und 2 schöne Tage noch hier.
Ja, Dankeschön.